Die folgenden Sprüche richten sich in wahnsinniger Maßlosigkeit gegen eine Anordnung von Innozenz, der gemäß nämlich Opferstöcke aufgestellt werden sollen. Das war Ostern 1213. Truncus concavus, ausgehöhlte Baumstämme ursprünglich. Opferstöcke, mit deren Hilfe Hilfsgelder für einen Kreuzzug eingesammelt werden sollten. Das ist ein an sich und in sich ganz und gar unanfechtbares Verfahren. Aber Walter ist nun schon in der Phase eines nicht mehr sehenden, sondern eines blinden Hasses, der sich nicht mehr begnügt, die kritikwürdigen Tatsachen zum Anlass seiner demagogischen Aggressionen zu nehmen, sondern dem nun jeder Anlass recht ist. Ahi, wir Christen lieche, nu der Babist lachet, Nummer 51 in der Fischer-Ausgabe. Ei, wieso christlich mag der Papst in Rom nun lachen, wenn er zu seinen Welschen spricht? Seht, solches kann ich machen. Was er da spricht, das hätte besser nicht einmal gedacht. Zwei Alemannen hab ich unter einen Hut gebracht. Nun müssen sie das Reich zerstören und belasten. Unterdessen füllen wir die Kasten. Zinspflichtig sind sie meinem Stock, und all ihr Gut ist mein. Ihr deutsches Silber fährt in meinen welschen Schrein. Ihr Pfaffen, esset Hühner, trinket Wein und lasst die Deutschen fasten. Und da hat er, Walter, ein so furchtbares Schimpfwort gebracht, dass die Handschriften es nicht niederschreiben wollten. Da ist also eine Lakune, eine Lücke. Und lasst die Deutschen Schweine oder was immer er gesagt haben mag, fasten. Die 10 Alemannen, die er unter eine Krone gebracht hat, das sind wohl Otto und Friedrich II., der ja inzwischen schon gewählt ist. Das Thema wird fortgesponnen, sagt Anherr Stock in der Fischer-Ausgabe die Nummer 52. Der Opferstock wird nun personifiziert und angeredet, und im Lateranpalast residierten die Päpste bis zum Avigneser Exil. Als sie von da zurückkamen, das war 1377, residierten sie bis heute im Vatikan. Also, es geht um einen Trick des Papstes. Wenn der Kreuzzug nicht mehr zieht, dann beruft er sich auf die politische Verworrenheit des Reiches, um Vorwände zum Bereichern seiner Kirche, seiner selbst zu haben. Ich lese. Sagt an, Herr Stock, hat euch der Papst hierher gesendet, dass ihr ihn bereichert und uns arme Deutsche pfändet, wenn ihm die Hüll und Fülle fließt nach Lateran, so übt er eine arge List, wie er schon oft getan. Er sagt uns wieder, wie das Reich verworren stände, dass neuen Zins ihm jede Pfarre sende. Des Silbers, fürcht ich, kommt nicht viel zur Hülfe in Gottes Land. Großen Hort verteilt nicht gern der Pfaffenhand. Herr Stock, er ist zum Schaden hergesandt, ob er in deutschen Landen Törinnen und Narren fände. S'welch Herze sich bi dessen Zieten nicht verkehret. In diesem Spruch Nummer 53 der Fischer-Ausgabe erscheint schließlich Innozent selber, der Papst selber, als der Mehrer des Unglaubens, der Lehrer der Gottlosigkeit, das Inbild der Unwahrhaftigkeit. Das ist der Gipfel der Anklage. Der Papst wird nun selber der Ketzerei bezichtigt. Ein Herz, dass sich in diesen Zeiten nicht verkehret, da nun der heilige Vater selbst den Ketzerglauben mehret, dem wohnt ein sel'ger Geist und Gottes Minne bei. Nun schauet, was der Pfaffen Werk, was ihre Lehre sei. Werk und Lehre waren einst von gleicher Reine. Jetzt haben Lehr und Werk nur das Gemeine, dass wir sie Unrecht wirken sehen und Unrecht hören sagen, die uns guter Lehre Vorbild sollten tragen. Drum mögen dumme Laien wohl verzagen. Auch fürchtig, dass mein guter Klausner sehr darüber weine. Den Klosenäre, der Gurte Klosenäre, den kennen wir ja schon aus dem dritten Reichsspruch von 1201. Nun wird er wieder auf die Bühne geholt und er ist, wie damals schon, die Stimme des christlichen Gewissens. Das Glück wendet sich ab von Kaiser Otto, so wendet sich auch Walter von ihm ab. In der Schlacht von Bouvines 1214 hat der französische König Philipp August Otto besiegt und mit Otto sein britisches Hilfskorps des Richard Löwenherz. Und zu jener Zeit mag folgendes strenge Selbstbekenntnis entstanden sein, das Bekenntnis, das eines der eindrucksvollsten Zeugnisse ist für Walters Fähigkeit, mit sich ins Gericht zu gehen, sich zu prüfen und das eigene Handeln und Sein bitter und selbstkritisch zu richten, wozu er ja zweifellos Grund hatte, denn seine Haltung zwischen den jeweiligen Machtpositionen ist ja wahrlich nicht unanfechtbar. Aber hier beklagt er nun, zutiefst menschlich, seine Unfähigkeit, unser aller Unfähigkeit, gemäß der Liebesbotschaft der Bergpredigt zu leben. Phil Woll gelobte Gott. Entstanden nach der Krönung Friedrichs II., also 1212, und vor dem Tode Ottos, der 1218 gestorben ist, Nummer 55 in der Fischerausgabe. Du hochgelobter Gott, den ich zu selten preise, da ich dir verdanke beides Wort und Weise, wie nur wag ich so zu freveln unter deinem Reise. Ich handle sündig noch, mir fehlt die wahre Minne zu meinem Nebenchristen, ew'ger Vater, und zu dir. Nie ward ich einem andern noch so hold als mir. Gott, Sohn und Vater, euer Geist erleuchte meine Sinne. Wie mach ich's, den zu minnen, der mir Böses tut? Ich habe den viel lieber, der auch mir ist gut. Vergib mir sonst all meine Schuld. Noch steht mir so der Mut. Das heißt, er bekehrt sich nicht, wendet sich nicht um. Kein Wendehals. Vergib mir anders meine Schulde. Ich will noch haben Denmut. Zu dieser Gesinnung bekenne ich mich weiterhin. Vergib mir im Übrigen meine Schuld. Das ist also gedichtet im sogenannten König Friedrichston, zu dessen Datierung ich schon eben etwas gesagt habe, vor Beginn der letzt zitierten Strophe. Und nun Kritik am früheren Herrn. Wir entsinnen uns, wie harsch und bitter er seinen einst so glühend gerühmten, gelobten Herrn König Philipp kritisiert hat, vor allem wegen Mangels an Großzügigkeit, Milde. Und nun kritisiert er Otto aus den gleichen Gründen. Ich Hahnherrn Otten trüwe. Übrigens will ich in Parenthese nur sagen, es wundert Sie vielleicht, dass ich immer wie einen Titel die erste Zeile zitiere. Das liegt eben daran, mittelalterliche Dichtung hat keinen Titel, hat keine Überschrift, sonst wäre es ja einfacher, indem ich einfach die Überschrift nennte. Sie hat keine Überschrift weder für die Epik noch für die Lyrik. Es war ja keine Lesedichtung, in der man eine Überschrift erkennen und nachschlagen konnte. Also deswegen wie eine Überschrift die jeweilige Zitation der ersten Zeile. Ich Hahn, Herrn Otten trüwe. Fischer Nummer 56. Herr Otto gab sein Wort, mich reichlich zu beschenken. Was nahm er aber meinen Dienst mit solchen Ränken? Doch hätte König Friedrich Grund, statt seiner mein zu denken, zu fordern hab ich wohl an ihn nicht eine Bohne. Er gebe nur, dass ich der alten Lehre werde froh, es lehrte Weiland seinen Sohn, ein Vater so, dem ärgsten Manne diene, dass der beste Mann dir lohne. Otto, ich bin der Sohn, ihr seid der ärgste Mann, denn einen ärgern Herrn traf ich niemals an. Der König macht der Beste sein, nun er das Reich gewann. Also gemeint ist, nicht wahr, es ist wiederum nicht sehr geschickt übersetzt, dass Otto sich nicht angemessen verhalten hat im Antworten mit Großzügigkeit auf die Dienste Walters und zu fordern habe ich Walter von König Friedrich doch gar nichts, denn ich habe noch nie für ihn Dienst getan, nicht eine Bohne. Und nun das Sprichwort, diene dem ärgsten Mann, damit der beste Mann dir lohne. Ich habe dem ärgsten gedient, Otto nämlich, der beste, nämlich Friedrich, lohnt es mir. Ich wollt Herrn Otten Milte, Nummer 57 in der Fischer-Ausgabe. Das ist ein Spruch, der sich spaßhaft gibt, weil er mit biederer Handwerkerelle spielt, aber er ist doch von einer bösen Endgültigkeit der Absage, er ist bestimmt von der Lust des Verwerfens und von dem Bedürfnis, allerdings auch nach sittlicher Rechtfertigung unsittlichen Handelns. Ich wollte Herrn Otten Milte nach der Länge messen. Herrn Ottos Milde wollte ich nach der Länge messen. Vergriffen hatte ich mich an diesem Maß indessen. Wär er so mild als lang, viel Tugend hätte er dann besessen. Nun maß ich aber seinen Leib nach seiner Ehre, da ward er plötzlich viel zu kurz wie ein zerbrochen Schwert, an mildem Sinn zum winzig kleinsten Zwerg verkehrt. Ja, wenn er noch zu wachsen, nicht zu altern Jahren wäre. Dem König bracht ich nun das Maß, der schoss empor. Sein junger Leib ward stark und groß wie nie zuvor. Er wächst wohl noch und ragt schon riesig über ihn empor. Dazu ist noch zu sagen, dass das Staufergeschlecht klein von Gestalt gewesen sein soll. Hingegen des Welfen Otto Leibeslänge ist bezeugt. Via Ufschoß, der junge König Friedrich II., über Otto wohl Rissengnos, wie ein Riese. Und sehen Sie, wie fein hier differenziert wird, oder hören Sie es. Wie beginnt es? Ich wollt Herrn Otten Milte nach der Länge messen. Und dann in Vers 8, do ich dem Könige brachte das Mess, wie er Ufschoß, da ich an den König, also ein anderer König, dem er jetzt dient. Otto ist nur noch ein Herr. Von Rome fockt von Pülle König. Nun wieder die Bitte um Heimat und Häuslichkeit, abgefasst in gleicher Haltung und Stimmung wie seinerzeit, als diese Bitte sich noch an Otto richtete. Aber hier formuliert Walter milder, gedämpfter, respektvoller. Fischer Nummer 58. Schirmvogt von Rom, Apuliens König, von Rome fockt, von Pülle König, lad euch erbarmen, habt Erbarmen, dass man mich bei reicher Kunst so lässt verarmen. Gerne möchte ich, könnte es sein, am eignen Herd erwarmen. Hei, wie lustig wollte ich von den Vöglein singen, von den Blumen auf der Heide wie vor Jahren schon. Gäb mir ein schönes Weib dann süßen Minnelohn, ließ ich ihr Lilien und Rosen aus den Wangen dringen. Nun komm ich spät und reite früh, Gast, weh dir weh, Gast, weh dir weh. Da mag der Wirt wohl singen von dem grünen Klee. Die Not bedenket, milder Herr, dass eure Not zergeh. Das ist leider in der Pointe nun eine erpresserische Andeutung, nicht wahr? Helfet ihr, König, meiner Not ab, damit auch eure Not zergehen möchte. Das ist das Schicksal des Unbehausten, des Wanderers, das hier in der Knappheit der Spruchlyrik dargestellt wird. Komm ich spat und riete vor, Gast weh dir weh. Ich kann allenfalls spät kommen und um Einlass bitten, um einen Platz in der Scheune vielleicht zum Schlafen, und früh werd ich wieder hinausgeworfen. Weh dir weh. Gast, weh dir weh, Fremder, weh dir weh. Und nun findet dieses Thema, findet diese Bitte ihre Erfüllung. Ich han min lehen. Nummer 59 bei Fischer. Ich hab ein Lehen, alle Welt, ich hab ein Lehen. Nun fürcht ich länger nicht den Hornung an den Zehen, will auch alle kargen Herren desto minder flehen. Der edle Herr, der milde Herr hat mich beraten, dass ich im Sommer freie Luft und Winters Glut gewann. Meine Nachbarn sehen mich jetzt um so viel lieber an. Nicht mehr als Kobold fliehen sie mich, wie sie es einstens taten. Zu lange lag ich an der Armut übel krank. Ich war so voller Scheltens, dass mein Atem stank. Den hat der König rein gemacht und dazu auch meinen Sang. Wir erinnern uns, dem bischöflichen Protonotar Michel de Leone und seiner Würzburger Handschrift verdanken wir, das ist Mitte des 14. Jahrhunderts niedergeschrieben, den Eintrag De Milite Valtero Dicto von der Vogelweide, das er nämlich in Ambitu, im Umgang des Kollegiatsstiftes Neumünster zu Würzburg, begraben sei. Die Grabstätte verweist auf die Lebensstätte, denken wir. Also vermuten wir, Walter habe ein Lehen zu Würzburg erhalten. Ein Gut, ein Hofgut vielleicht. Aber diese Unterkunft kann natürlich auch rein materiell bedingt gewesen sein. Eine Wohnung, ein Zuhause kann man finden, auch wenn man finanziell unterstützt wird. Und so hat man denn auch vermutet, dass es sich um ein Stipendium, eine Rente, eine Laienpräbende mag gehandelt haben, als wäre er eingekauft worden in ein Altersheim. Wie auch immer, König Friedrich hat ihm ein Lehen verliehen und dieser Jubelruf, der muss mittelhochdeutsch gelesen werden. Ich han min Lehen, all dir Welt, ich han min Lehen. Nur entfürcht ich nicht den Hornung an dir Zehen und will alle böse Herren desto mindre flehen. Er braucht nicht mehr zu betteln bei den geizigen Herren. Der Edelkönig, der milde König, da haben sie es wieder, milde, der Edelkönig, der milde König hat mich beraten, hat Abhilfe geschaffen, dass ich den Sommer Luft unter dem Winter Hitze hahn, im Sommer Kühlung, im Winter Wärme, meinen Nachgeburen, dunk ich ferre Bass getan, viel schöner bin ich jetzt gegenüber meinen Nachbarn, sie sähend mich nicht mehr an, in Butzen wies, als sie wielend taten. Der Butzemann ist also eine Art Kobold, ja. Ich bin zu lange arm gewesen, ahne meinen Dank. Ein großes Wort. Ahne meinen Dank, ohne meine Schuld, ohne dass ich verantwortlich dafür war. Und nun, das ist ganz und gar Walter. So streng, so bitter mit sich selbst geht kein anderer um. Ich war so voller Scheltens, dass mein Atem stank. Ich war so voller Schelten, dass mein Atem stank. Das hat der König gemacht reine und dazu meinen Sang. Den hat der König wieder rein gemacht und damit hat er auch meinen Sang rein gemacht. Wir kommen jetzt zu einigen Sprüchen an einige Fürsten des Reiches. So an Leopold den Herzog von Österreich, Leopold den VI. Ich muss noch einmal den geschichtlichen Prospekt kurz skizzieren. Die fränkischen Babenberger sind durch Otto den II., das war 976, belehnt worden mit der Ostmark des Herzogtums Bayern. Zuerst als Markgrafen, später dann als Herzöge. Nun nimmt der erste Staufer Konrad III., den Welfen rechtswidrig das Herzogtum Bayern weg. Und er belehnt die Babenberger mit ihm. Das ist 1142. Friedrich I., also Barbarossa, gibt dann Bayern an Heinrich den Löwen zurück. Das ist 1156. Unter den Staufern wird dann die Mark Österreich unter Lostrennung von Bayern zu einem selbstständigen Herzogtum erhoben und erweitert. Und unter dem Sohne des ersten Herzogs wird es dann noch vereint mit der Steiermark. Unter Leopold dem IV., der 1194 gestorben ist. Seine Söhne teilen sich die Herrschaft vorerst. Leopold der VI. Erhält die Steiermark, Friedrich das eigentliche Österreich. Und dieser Friedrich, wir hörten es, ist Walters liebenswürdiger Gönner gewesen und stirbt auf einer Kreuzfahrt 1198. Leopold, nun sein Bruder, vereint jetzt die beiden Herzogtümer in seiner eigenen Hand und die österreichische Regionalgeschichte hat ihn geehrt durch den Beinamen des Glorreichen. Die zahlreichen Sprüche Walters nun an Leopold den VI. Sind durchweg geprägt von dem Geist des sich ausgeschlossen Fühlens, von der Bitte des Flehens, des Drängens, gelegentlich des unmäßigen und opportunistischen Lobes. Eine Haltung, die man immer wieder versuchen wird zu verstehen, aus seinem sehnsüchtigen Drang, die Heimat wieder als Heimat empfinden zu dürfen. Und so hat denn dieses Thema ihn, sehen wir recht, lebenslang beherrscht. In Wien hat er angefangen und noch sein vermutlich letztes Lied, die sogenannte Elegie, »O Weva sind verschwunden, alle Minuja«, die singt er in Österreich, an die österreichische Ritterschaft sich richtend. Der letzte Spruch, in dem er den Herzog erwähnt, und er erwähnt ihn offenbar polemisch, ihn, wir kennen das alte Lied schon, des Geizes bezichtigend, ist der Spruch, »Mir ist verspart der Sälentor«. Fischer-Ausgabe Nummer 61. Mir ist versperrt des Glückes Tor. Als Weise stehe ich nun davor, doch hilft mir nicht mein Rufen und mein Klopfen. Ein größer Wunder gibt's nicht mehr, es regnet immer ringsumher, mich aber trifft von allem nicht ein Tropfen. Der Fürst von Österreich, der Milde, freut nach süßen Regens Bilde so die Leute wie das Land. Er ist wie eine schöne, bunte Heide, da mag man sich mit Blumen schmücken. Und wollte mir ein Blatt nur pflücken, seine milde reiche Hand, so lobt ich gern die süße Augenweide. Zur Mahnung sei ihm dies gesandt. Die Pointe des letzten Verses ist wieder von dieser entwaffnenden Direktheit, wie man sie bei Walter schon kennt und wie man sie vielleicht ja sogar liebenswürdig finden kann. Das Bild des segnenden Regens ist natürlich biblisch. Drei Sorge habe ich mir genommen, Fischer-Ausgabe Nummer 60. Drei Sorgen gehen mir lange nah. Und wäre die Erfüllung da, nicht besser könnt es stehen mit meinen Dingen. Doch ob mir auch die Kraft gebricht, eins scheid ich von dem andern nicht. Mir mag mit allen dreien noch gelingen. Gottes Huld und meiner Frauen Minne, ich sorge stündlich, wie ich die gewinne. Das Dritte hat sich mein erwehrt mit Unrecht manchen Tag. Das ist der wonnigliche Hof zu Wiene. Ich ruhe nimmer, bis ich den verdiene, da er so mancher Tugend mit so steter Treue pflag. Da gab so viel Leopoldens Hand, die nimmer doch erschrak. Die nimmer doch erschrak, Mittelhochdeutsch, dass sie des nicht erschrak, das meint wohl, den Freigebigen soll seine Gabe nicht reuen. Und seine drei Dichtungsgattungen, die er nennt, sind eben der Minnesang, die religiöse Dichtung und die Spruchdichtung. Hier meint er natürlich im Dienste Leopolds. Und dieser Spruch hat ja, wie so oft, seine aktuelle Spitze, Begehren nämlich am wünniglichen Hof zu Wiene endlich wieder unterzukommen. Nu will ich mich des scharpfen Sanges auch genierten. Fischer-Ausgabe Nummer 62. Es ist deutlich, dass diesem Spruch ein aktueller Anlass vorausgeht, nur den können wir nicht mehr rekonstruieren. Wir lesen diesen Spruch vor allem einer berühmten Stelle halber, die uns ein Kapitel seiner Jugendbiografie enthüllt. Zur Osterrieche lernt ich singen und sacken. Nun will auch ich den scharfen Sang zur Waffe wählen. Wo ich vor dem in Ehrfurcht bat, da will ich nun befehlen. Ich sehe ja, dass man Herrengut und Weibesgruß gewaltiglich und ungestüm hinfort erwerben muß. Sing ich meinen höfschen Sang, so klagt man's Stollen. Ich gewinne noch am Ende Knollen. Nun mäste sich die Bosheit hier, da sie den Sieg errang. Lernt ich doch in Österreich den Liedersang, mich zu beklagen, sei's mein erster Gang. Find ich bei Leopold Höfschen Trost, so ist mein Mut entschwollen. Also wer Stolle war oder was es mit Stolle überhaupt auf sich hat, wissen wir nicht. Vielleicht, dass er sich der höfischen Sangesmanier Walters entgegengehalten hat, wenn es überhaupt ein Name ist. Und für uns von großer Wichtigkeit ist natürlich die Zeile »Zu Osterrieche lernt ich singen und sacken, dichten und musizieren. Find ich an Lüpold Höfschen Trost, so ist mir mein Mut entzwollen, so schwillt mir mein Zorn wieder